Ja, also das Konzept der Volkssouveränität ist paradigmatisch, kann man sagen, also in einem Art von Idealtypus von Rousseau formuliert worden im 18. Jahrhundert. Dazu muss man wissen, dass das 18. Jahrhundert selbstverständlich noch nicht demokratisch war. Das heißt, es ist in der Auseinandersetzung mit dem Ancien Regime, das ist die Verbindung von Thron und Altar, das heißt von Kirche und Staat, entstanden. Es hat sich also gerichtet gegen eine extrem repressive, unterdrückende Formation von Macht und hat dem Volk erstmalig in Gänze, das heißt allerdings auch nur den Männern, aber denen ohne Ausnahme die Macht zugesprochen und nicht irgendwelchen Experten, Königen, Priestern, sondern allen Menschen, allerdings allen männlichen Menschen, die einem Gesetz unterworfen sind. Das ist der Kern von Volkssouveränität. Alle, die dem Gesetz unterworfen sind, sind auch Autoren von diesem Gesetz. Und die Entwicklung, die sich darauf dann weiter draufgesetzt hat, ist gewissermaßen immer eine Art von Abwandlung des Gedankens, dass jene, die dem Gesetz unterworfen sind, eben in irgendeiner Weise das Gesetz mitbestimmen. Und deswegen ist es bei Rousseau am paradigmatischsten, am idealtypischsten, weil er gesagt hat, jeder kann das Gesetz und soll das Gesetz mitbestimmen. Das ist also eine klare Formulierung von direkter Demokratie, wobei man wissen muss, dass der Gesetzesbegriff bei Rousseau dermaßen weit gefasst ist, also sehr gewissermaßen stark ist, dass man fast nur Verfassungsgesetze darunter verstehen kann. Das sind nicht konkrete, kleine Gesetze, wie wir sie heute eher beim Referendum verstehen würden, sondern eigentlich die großen Gesetze, die alle betreffen. Das ist immer Rousseaus Argument. Gesetze, die alle betreffen, sollen auch von allen abgestimmt werden. Und eigentlich kann man sagen, dass alle weiteren Diskussionen mehr oder weniger Varianten von diesem Entwurf der Volkssouveränität sind. Und es gründet sich immer auf diesem Grundsatz, die Herrschaftsunterworfenen, die Gesetzesunterworfenen sollen das Gesetz mitbestimmen.
Wie hat sich dieses Konzept dann weiterentwickelt und ja vielleicht auch zum aktuellen Stand der Debatte und zu einer Art postnationalen Staatsbürgerschaft? Wie kann das Konzept der Volkssouveränität heute betrachtet werden?
Das eine ist natürlich, dass es von Anfang an unter Beschuss stand. Es war schon klar, dass sehr viele es nicht gut finden, wenn wirklich jeder mit abstimmen kann. Da war erstmal die große Frage der Geschlechter, also nur die Männer sind dabei. Das wurde von Anfang an in Frage gestellt. Es gab schon Frauen auf der Straße. Das ist nicht nur die berühmte Menschenrechtlerin Olympe de Gouges gewesen. Das waren viele Frauen, die auf der Straße in der Revolutionszeit gekämpft haben und aber unterlegen waren. Das war schon mal eine Anfeindung, sozusagen eine demokratische Anfeindung. Aber es gab natürlich auch die elitäre Anfeindung, und zwar nicht nur von Seiten der Reaktionären, die die Monarchie wiederherstellen wollten, sondern eben auch der Liberalen. Muss denn wirklich jeder abstimmen? Soll jeder abstimmen? Ist wirklich jeder gleichermaßen begabt, um mit abzustimmen? Das bleibt bis heute bestehen und bildet immer einen Kern von den Protesten, die wir heute haben, nämlich den anti-elitären Kern der ganzen Rechtspopulismen. Immer wieder die Infragestellung der Kompetenz der Bürger zu sagen, sind die wirklich fähig, über Gesetze abzustimmen? Und das ist etwas, was Rousseau ganz klar gesagt hat und sozusagen verteidigt hat. Seitdem gibt es die Anfeindung gegen die wirkliche Ausgestaltung der Volkssouveränität. Das hat sich quasi nicht abgeschwächt. Das ist fast, in einer gewissen Hinsicht ist es noch verschärft. Heute haben wir eine sehr, sehr starke Expertenkultur. Das hat auch was mit der Verwissenschaftlichung des Wissens zu tun, mit einer Art von positivistischer Auffassung. Und aus dieser quasi Grundkonstellation an Anfeindungen heraus hat sich natürlich dann auch weiter eine Art von radikaler Erbschaft oder radikaler Tradition gebildet. Wir haben also auf der einen Seite eine große Gegnerschaft, das kann man jetzt grob als die Liberalen bezeichnen. Und wir haben eine Traditionslinie der Radikalen, die immer dafür eingetreten sind, möglichst umfassend Mitbestimmungen zu verwirklichen. Und dann haben sie verschiedene Konkretisierungen. Das bekannteste Beispiel ist immer die Schweiz. Aber wir wissen, wie lange es dort gedauert hat mit dem Frauenwahlrecht. Also da sind das ist immer mit Vorsicht sozusagen anzuschauen, dieses Beispiel. Inwiefern überhaupt Kollektive mal dazu übergegangen sind, wirklich Gesetzesabstimmungen zu verallgemeinern und es nicht Experten vorzubehalten. Die Parlamente sind jedes Mal Orte, wo eigentlich Volksvertreter sein sollten, und es hat sich jedes Mal eine Art von Expertenkult um diese Parlamente gebildet. Auch das hat man schon in der amerikanischen Revolution und in den Auseinandersetzungen, die um diese amerikanische, um diesen amerikanischen Weg gewissermaßen sich gebildet haben, und das haben sie in den europäischen Nationalstaaten. Selbstverständlich sind erstmal alle parlamentarischen Entwicklungen progressiv gegenüber der Monarchie. Und trotzdem haben sie in diesen demokratischen Entwicklungen eine ganz starke und eigentlich eine hegemoniale Ausrichtung, also eine vorherrschende Ausrichtung, dass Experten und Wissen doch eigentlich das Bestimmende sein sollten bei Abstimmungen über Gesetze. Und ich denke, dass heute sowohl die Gelbwesten in Frankreich als auch tatsächlich bestimmte Rechtspopulismen hier in Deutschland als auch in Österreich, wenn wir erstmal bei denen bleiben, ja, Italien wäre nochmal ein Sonderfall, inwiefern also diese Populismen eben genau diesen anti-elitären Zug aufnehmen und vertreten und sagen, das Volk soll doch eigentlich der Entscheider sein, die entscheidende Instanz sein und nicht irgendwelche Institutionen, die weit weg sitzen. Und hier ist allerdings eine große Differenz und wichtige Unterscheidung zu treffen gegenüber Rousseau, der gesagt hat, ja, nicht nur Meinungsaustausch, sondern wirklich auch Entscheidung liegt bei jedem einzelnen Bürger, aber immer nur in einem institutionellen Rahmen. Es ist nicht irgendein Volk, das irgendeine Volksmasse, die sich irgendwo versammelt und etwas akklamiert, irgendetwas sozusagen einfach bejubelt oder ausbuht, sondern es muss schon im Rahmen sein. Das Volk tritt zusammen in regulären Zeitabständen mit ganz bestimmten formalen Prozeduren und dann ist es erst wirklich ein Abstimmungscharakter und ein Entscheidungscharakter. Und dieser Prozeduralismus, der ist sehr wichtig. Das ist quasi der liberale Zug an der russischen Volkssouveränität. Und wenn Sie das jetzt auf die ganze Europadebatte ausdehnen, dann haben Sie natürlich erst einmal den großen Widerspruch, dass man Volkssouveränität sagt und meint, ja, gibt es denn jetzt in Europa ein Volk? Soll es das geben? Und ich würde eben sagen, ja, einerseits gibt es das sowieso schon. Es gibt auch schon institutionelle Rahmungen, europäischer Pass, aber eben auch Strukturen der Europäisierung, die da sind. Und ich finde auch, es sollte es geben. Es wäre ein gewaltiger Fortschritt, wenn es ein europäisches Volk gäbe und nicht mehr nationale Völker.
Diesbezüglich haben Sie sich mit Redemokratisierung auseinandergesetzt und auch mit radikal-demokratischen Theorien. Was sind denn da die Angreifpunkte, um zu sagen, man kann da mehr Demokratie wieder ins Spiel bringen?
Tatsächlich wäre es auch eine Möglichkeit, die ich nicht besonders attraktiv finde, aber tatsächlich muss man das ja jetzt aus einer philosophischen Perspektive gerechterweise sagen. Sie können das natürlich auch zurückfahren und wieder auf einer nationalen Ebene demokratisieren. Sie können europäische Institutionen zurückfahren, wegkürzen und sagen, wir machen eine Redemokratisierung auf nationaler Ebene, indem wir die gouvernementale Struktur der Europäischen Union abbrechen. Das wäre das gesamte Ende des europäischen Projektes. Auch das hätte einen Demokratisierungseffekt oder hätte die Möglichkeit der Redemokratisierung, weil bestimmte Strukturen, ja klar, ausgelagert worden sind in eine Struktur hinein, der intergouvernementalen Absprachen. Das ist eben nicht transparent. Es ist völlig aufgehoben in sehr, sehr viele Gremien und Absprachemechanismen zwischen Regierungen. Das Parlament ist immer nur ein Teil davon. Dann haben Sie noch die Kommission. Sehr viel sozusagen Kultur auch der gemeinsamen Absprache. Das ist alles für Liberale, das ist alles von einem hohen Wert. Ich sehe das auch von einem hohen Wert, weil es auch das Nationale quasi überwindet. Aber gleichzeitig ist es eben auch sehr antidemokratisch, was in dieser Europäischen Union abläuft. Und ich würde halt viel lieber als zu einer Renationalisierung, würde ich eben zu einer postnationalen Volksorientierung kommen. Und dort wären natürlich immense Demokratisierungseffekte möglich. Sie müssten aber dazu grundlegende Fragen stellen. Zu Volkssouveränität gehört, dass sie ein Gemeinschaftseigentum haben. Gemeinschaftseigentum heißt, Wir haben gemeinsame Steuern, wir haben gemeinsame Sozialsysteme, wir haben gemeinsame Infrastrukturen, die Geldkosten finanziert werden, die wir alle nutzen können. Ja, und das ist eben etwas, was es teilweise schon gibt, aber viel zu wenig gibt. Und jede Position gewissermaßen, die das vertritt, geht eigentlich eher in Richtung europäisches Volk und europäische Volksorientität. Jene, die das zurückbauen, die das nicht fordern, die verhindern, dass man sagt, dass es so etwas wie eine europäische Steuer gibt oder europäische Staatsanleihen, auch das sind immer umkämpfte Wörter. Ja, man möchte dann auch nicht von Staatsanleihen reden. Die möchten gewissermaßen, diese Position möchten eher keine Europäisierung und insofern auch keine Demokratisierung. Erst wenn sie diese Strukturen haben, können sie auch sagen, hier, das gestalten wir demokratisch. Die Infrastrukturen erlauben ja zu sagen, wenn sie da sind, ja, und darum bestimmen wir, das wollen wir gestalten. Wir wollen jetzt wissen, wie wir Sozialabgaben zu zahlen haben. Wir wollen jetzt gemeinsam europäische Bedingungen schaffen, die wir dann eben auch mitgestalten. Und das eben durch ein Parlament oder eben auch über direkte Abstimmungen, wie dieses Europa auszusehen hat. Und diese Möglichkeiten haben wir bisher fast überhaupt nicht. Sie haben sie nur vermittelt über europäische Abgeordnete, die ein ungefähr, sagen wir mal, ein Drittel Mitspracherecht haben in dem ganzen, in dieser ganzen Machtauseinandersetzung auf europäischer Ebene.
Ich würde jetzt gern von Europa nochmal zu Frankreich kommen, und zwar zu diesem Protest der sogenannten Gelbwesten, den Sie schon angesprochen haben. Und Sie haben auch mal von einer Krise der repräsentativen Demokratie gesprochen. Wie ist denn da dieser Protest einzuordnen?
Ja, die treffen eben ein liberales Paradigma, dass alles doch sehr demokratisch ist, wenn es nach bestimmten Verfahren läuft, die etablierten Verfahren der institutionalisierten repräsentativen Demokratie. Und diese Demokratie ist in der Praxis, insbesondere in Frankreich, eine ganz starke Elitenreproduktion. Das französische System baut auf den großen Schulen, les grandes écoles, und von denen gehen die, dann, gehen die Leute massenhaft in die Bürokratien und dann weiter in die hohen politischen Positionen. Das ist auch die Laufbahn von Macron. Und wenn Sie das haben, dieses System, das natürlich extrem zentralistisch ist noch dazu, ja, aber ganz stark elitär ausgerichtet, dann ist der Protest der Gilets Jaunes, der Gelbwesten, nun mal eben auch ein demokratischer Protest. Es ist ein demokratischer Protest gegen eine gegen ein Verständnis von Eliten, aber auch einfach eine Infragestellung von Eliten. Es ist sehr demokratisch zu fragen, was macht ihr denn da und was macht ihr auch mit unserem Geld? Das ist eine der Leitfiguren, eine YouTuberin, die Jacqueline Moreau, die da sehr bekannt geworden ist. Und deren Hauptfrage ist ja, ihr nehmt unser Geld, ihr macht damit irgendwas und ihr seid die im fernen Paris. Und wir sind hier vor Ort betroffen, müssen Steuern zahlen und werden die ganze Zeit beschnitten in unserem sozialen Status, weil wir immer weniger zur Verfügung haben. Da kommt natürlich die soziale Ungleichheit, die sich entwickelt hat, immer stärker durch. Aber es ist auf der demokratietheoretischen oder auf der demokratischen Seite eben ein ganz starker anti-elitärer, antizentralistischer Protest. Und das setzt sich quasi fort in dieser Tradition der Volkssouveränität. Das ist wirklich, Volkssouveränität ist auch immer regierungskritisch. Bei Rousseau gibt es eine ganz starke Differenz zwischen dem souveränen Volk und der Regierung. Diese Differenz ist auch gut, die muss quasi immer da bleiben, damit man eine Regierung auch immer absetzen kann. Und diese Differenz ist wichtig zu machen, zu sagen, wir können und wir müssen Regierung immer kritisch sehen und misstrauen. Und das machen jetzt die Gelbwesten sehr stark, was für Frankreich immer wieder eine Überraschung ist, weil sie so zentralistisch sind, dass man eigentlich meinen könnte, die Regierung kann sich einfach durchsetzen. Aber das ist eben auch die radikaldemokratische Tradition in dem Land, dass diese Proteste, dass es eine große Protestkultur gibt. Ja, die Proteste in Frankreich sind immer mit einer viel größeren Bereitschaft und Toleranz versehen in der Gesamtbevölkerung, auch die starken Bahnstreiks. Da gibt es grundlegend, sind erstmal alle Franzosen für die Protestierende. Das ist schon ein quasi eine demokratische Kultur, kann man sagen.
Von einem Volk kann auf verschiedene Arten und Weisen gesprochen werden und neben dem gerade angesprochenen emanzipatorischen Aspekt kann das Volk auch einen ausgrenzenden Charakter aufweisen und diesen nutzen die sogenannten neuen Rechten. Wie sieht denn die rechtspopulistische Auslegung des Volksbegriffes und des Konzeptes der Volkssouveränität aus?
Ja, also das ist auch tatsächlich bei den Gilets jaunes ganz verwandt, ja. Also es gibt hier nicht nur Wähler von Marine Le Pen, sondern es gibt auch wirklich Anti-Migrationsbewegungen, ja, so eine Art Konkurrenz gegenüber den Migranten, die ausgespielt wird. Und ich denke, das wäre ein Kennzeichen von rechten Volksbegriffen, dass ein rechter Volksbegriff eigentlich nie ein richtig politischer Volksbegriff ist. Sondern immer auch etwas von Blut und Boden mitschwingt. Das heißt, es ist immer ein über die Ethnie mitlaufender Begriff von Volk. Man hat dann den Eindruck, die Menschen denken bei Volk auch gleichzeitig an eine bestimmte Hautfarbe und bestimmte Augenfarbe und Haarfarbe, auf alle Fälle eben auch an bestimmte Kulturen, aber eben meistens sogar noch weitergehend an eine bestimmte Physis. Und das hat natürlich erstmal überhaupt nichts mit einem politischen Volksbegriff zu tun, der abstrakt formuliert. Ne? Das ist natürlich auch immer etwas weniger griffig. Erst einmal sagt, alle, die einem Gesetz gehorchen müssen, sollen das Gesetz mitbestimmen. Das wäre ein politischer Volksbegriff. Den können Sie auch quasi ausdehnen. Deswegen ist es dann möglich, mit so einem politischen Volksbegriff zu sagen, wir können hier verschiedene Nationen inkorporieren, einfach umfassend betrachten als ein europäisches Volk. Während die Rechten versuchen, das nationale Volk stark zu machen und mit dem nationalen Volk erstmal nur Kultur und Sprache meinen, aber implizit, das wird ja in den Bildern dann transportiert, meistens dann auch bestimmte körperliche Merkmale. Und dann sind sie eben ganz klar beim Rassismus gelandet. Ja, und das ist quasi der Fluchtpunkt des rechten Volksbegriffs.